ist der Tag, an dem wir uns an das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus erinnern. Und so richten wir unseren Blick heute auf den Ort der Kreuzigung nach Golgatha. Bitte schlagt mit mir auf Johannes Kapitel 19 und ich lese ab Vers 17. Und er, Jesus, trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Inschrift und heftete sie an das Kreuz, und es stand geschrieben: Jesus der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass dieser gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht ein Teil, und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander: Lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Da standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jüngern dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe deinen Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da, aber sie tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Ysop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Ich bete nochmal mit uns. Lieber Herr, wir danken dir für dieses Wort. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, etwas mehr zu verstehen, was deine Kreuzigung und dieser Ausruf "Es ist vollbracht" bedeutet. Gib uns Gnade, Herr, zum Hören, zum Anwenden auf unser Leben und auch mir zum Weitergeben deiner Botschaft. Amen. Ich möchte heute mit euch ein Wort des Herrn Jesus am Kreuz betrachten. Es gibt sieben Worte, also sieben Aussagen Jesu am Kreuz. Und heute möchte ich mit euch eine davon betrachten und sie steht in Vers 30. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ist so eine Aussage nicht erstaunlich? Vielleicht sagst du: Nee, eigentlich nicht. Aber für uns ist sie vielleicht nicht mehr erstaunlich, weil wir die ganzen Hintergründe kennen. Aber wenn wir doch mal über diese ganze Situation nachdenken, dann müssen wir doch sagen, so eine Aussage ist doch sehr erstaunlich. Lasst uns mal den Platz der Zuschauer einnehmen, die damals dort dabei waren. Der Martin sagte es schon, die Kreuzigung war eine öffentliche Hinrichtung. Die Römer praktizierten sie damals bei Schwerverbrechern und Rebellen als Strafe für deren Taten und zur Abschreckung, damit die anderen gewarnt sind, nicht den gleichen Weg zu gehen. Die Kreuzigung oder durch Kreuzigung zu sterben, war der schlimmste vorstellbarer Tod. Der Gekreuzigte stirbt unter allergrößten Schmerzen einen langsamen und qualvollen Tod. Und die Kreuzigung war so brutal, so bestialisch, dass ein römischer Bürger nicht durch Kreuzigung getötet werden durfte. Und jetzt beendet Johannes diesen Bericht der Hinrichtung Jesu mit den Worten: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab seinen Geist. Hättest du so eine Aussage, es ist vollbracht, von einem Menschen erwartet, der gerade seinen letzten Atemzug tut? Hättest du das von jemandem erwartet, der auf die schlimmste Art und Weise stirbt, wie man sich das überhaupt vorstellen kann? Normalerweise hätte ich so eine Aussage von jemandem erwartet, der triumphiert, von einem Sieger, zum Beispiel von einem Marathonläufer, der nach seinen 42 Kilometern endlich sagt, es ist vollbracht, ich habe es geschafft. Oder von einem Bergsteiger, der vielleicht als erster diesen einen Berg bezwungen hat. Es ist geschafft, ich habe es vollbracht. Oder einem Politiker, der eine wichtige Wahl gewonnen hat. Aber von einem Menschen, der hingerichtet wird, der einen erbärmlichen Tod stirbt, hätten wir da diese Aussage erwartet, es ist vollbracht. Und so lasst uns darüber nachdenken, was diese Aussage bedeutet. Lasst uns ergründen, was der Herr Jesus sagte, was er proklamierte, welche Botschaft er uns durch dieses Wort hinterlässt. Und ich möchte mit euch 7 Punkte entdecken, die in dieser Botschaft, die in diesem Wort stecken. Erstens, der Herr Jesus sagte, es ist vollbracht und meinte damit, meine Leiden sind vollendet. Wenn ich sage, er meinte damit, dann weiß ich natürlich nicht, was Jesus in diesem Moment dachte. Aber ich will damit sagen, was das alles beinhaltet. Der Herr Jesus sagte bewusst Ja zu diesem Leiden. Es war der von Gott vorherbestimmte Weg für ihn. Er wusste um seine Leiden und er sagte ganz bewusst Ja. Ab einem gewissen Punkt in seinem Dienst wandte er sein Gesicht nach Jerusalem und er ging nach Jerusalem und er wusste, wenn ich da hingehe, werde ich sterben. Ich werde leiden und ich werde gekreuzigt werden. Und er bereitete auch seine Jünger auf diesen Tod vor. Von da an begann Jesus zu seinen Jüngern zu zeigen, Matthäus 16, Vers 21, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den oberen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden am dritten Tag auferweckt werden müsse. Der Herr Jesus ging ganz bewusst nach Jerusalem, um zu leiden und zu sterben. Und es war auch für ihn kein einfacher Weg. Er wusste um die Heftigkeit seiner bevorstehenden Leiden und wie schmerzhaft dieses Leiden für ihn sein würde. Das erfahren wir auch in seinem Gebet in dem Garten Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung. Da betet er: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel her und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Da können wir uns schon mal etwas vielleicht da hineinversetzen, wie es dem Herrn Jesus erging. Aber dann dieses wirkliche Leiden, dieses Sterben am Kreuz, ich habe das ja eben schon gesagt, wie schrecklich, wie grauenhaft dieser Tod am Kreuz ist. Und als Jesus sagte, es ist vollbracht, drückte er damit aus, dass er diesen Leidensweg bis zum Ende gegangen ist, dass er diese Leiden erduldet hat und dass diese Leidenszeit, diese körperliche, aber auch diese Trennung von Gott für ihn jetzt ein Ende hat. Es ist vollbracht, meine Leiden sind vollendet. Zweitens, der Herr Jesus sagte, es ist vollbracht und meinte damit, mein Lebenswerk ist vollendet. Der Herr Jesus hatte von Gott einen besonderen Auftrag. Und mit seinem Ausruf, es ist vollbracht, machte er deutlich, dass er Gottes Auftrag und Willen ausgeführt hatte, und zwar in seinem ganzen Leben, selbst in seinem Sterben. Bis ins kleinste Detail hat er so gelebt, wie der Vater es von ihm erwartete. Hebräer 10, Vers 7 zitiert Psalm 40, Vers 9, und da ist von dem Herrn Jesus die Rede. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und genau das hat der Herr Jesus getan. Und der Herr Jesus konnte sagen, es ist vollbracht, weil er mit seinem ganzen Leben oder weil er in seinem ganzen Leben den Willen Gottes getan hat. Er hat genauso gelebt und das schließt den Tod am Kreuz ein, was Gott von ihm forderte. Jesus sagte selbst von sich in Johannes 6, Vers 38, können wir das lesen, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und Paulus hat das gesagt, hat das geschrieben im Philipperbrief, den wir ja auch in unseren Hauskreisen gerade durchnehmen, Philipper 2, Vers 7, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußersten Erscheinung als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Mit dieser Aussage, es ist vollbracht, verkündigt der Herr Jesus, dass sein Leben und selbst sein Sterben in völliger Übereinstimmung mit dem Willen Gottes ist und dass er alles, aber auch restlos alles getan hat, wozu ihn der Vater gesandt hat. Ein drittes. Der Herr Jesus Christus sagte, es ist vollbracht und meinte damit, alle alttestamentlichen Verheißungen bezüglich meines Lebens und Sterbens sind erfüllt. Als Jesus dieses sagte, gab es noch Verheißungen, die über ihn ausgesprochen wurden, die damals noch nicht erfüllt waren. Wir denken zum Beispiel an seine Auferstehung, an seine Wiederkunft. Aber alle Verheißungen, die sein Leben betreffen, die sein Sterben betreffen, die waren zu diesem Zeitpunkt erfüllt. Und gerade wenn wir den Text zusammen hier betrachten, dann werden wir etwas ganz Besonderes feststellen. An diesem Moment oder kurz bevor Jesus das sagte, waren alle Verheißungen erfüllt, bis auf eine einzige. Eine Verheißung im Alten Testament wurde gegeben und die war zu diesem Moment noch nicht erfüllt. Und deshalb fragte Jesus nach etwas zu trinken und so heißt es hier, damit diese Verheißung erfüllt wird. Vers 28. Da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wird, mich dürstet. Und es stand ein Gefäß voll Essig da, aber sie tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Ysop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Also hier genau an diesem Punkt wurde die letzte alttestamentliche Verheißung über das Leben und Sterben Jesu erfüllt. Und damit erfüllte sich, was David im Psalm 69, Vers 21 ankündigte. Da schreibt er, oder da steht, die Schmach hat mein Herz gebrochen und ich bin elend. Ich wartete auf Mitleid, aber da war keines und auf Tröster, aber ich fand sie nicht. Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Das ist die Verheißung, die hier erfüllt wurde. Lasst uns an dieser Stelle einige Verheißungen mal aus dem Alten Testament betrachten, die insbesondere mit dem Sterben Jesu, mit seinem Leiden zusammenhängen. Ich habe nur mal 5 rausgesucht. Es gibt noch viel, viel mehr und wir könnten, ich glaube, den ganzen Tag damit verbringen, die alttestamentlichen Verheißungen zu nennen und dann die Erfüllung zu zeigen, wie sie durch den Herrn Jesus Christus erfüllt wurden. Nur einige. Zacharja 9, Vers 9. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitet auf einen Esel, und zwar auf einem Füllen, einer jungen Eselin. Das war das, was wir am letzten Sonntag bedacht haben, Palmsonntag, wo der Herr Jesus Christus eingezogen ist nach Jerusalem. Oder dann in Psalm 41, Vers 10, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Ein Hinweis auf Judas, der mit ihm gegessen hat und ihn verraten hat. Oder Psalm 22, Vers 19, was wir auch in diesem Textzusammenhang gelesen haben. Sie teilten meine Kleider unter sich und warfen das Los über mein Gewand. Jesaja 50, Vers 6, den Rücken bot ich dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Und schließlich Jesaja 53, Vers 3, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Seht ihr, wie alle diese Verheißungen, diese alttestamentlichen Heißungen in und durch Jesus erfüllt wurden? Und Jesus sagte, es ist vollbracht, weil er wusste, dass alles, was über ihn im Alten Testament geschrieben steht, von ihm und durch ihn erfüllt wurde. Ein viertes. Der Herr Jesus Christus sagte, es ist vollbracht und meinte damit, dass all die Bilder und Vorschattungen, die im Alten Testament und vor allen Dingen in den Opfergesetzen auf den Erlöser hinwiesen, erfüllt worden sind. Im Alten Testament gibt es ja viele Opfervorschriften. Und diese Opfer waren aber nur Provisorien bis zum Kommen des Herrn Jesus Christus. Die Opfer des Alten Testament konnten nicht wirklich Sünden wegnehmen. Sie waren zwischenzeitliche, aber unvollkommene Lösungen bis zum Kommen und Sterben dessen, der alles erfüllt. Und in diesem Sinne werden durch diese Opfervorschriften viele Wahrheiten über den künftigen Erlöser und das Wesen seines Opfers bereits vermittelt. In dieser Hinsicht waren diese Dinge Hinweise und Bilder auf den Herrn Jesus Christus. Ich möchte einige Beispiele nennen. Zum Beispiel im dritten Buch Mose, in den ersten 7 Kapiteln, werden die mosaischen Opfer beschrieben. Was damals Gott durch Gott den Israeliten mitgeteilt wurde, war, dass Vergebung für Sünde oder Schuld von Gott bzw. Versöhnung mit Gott nur möglich ist, wenn Blut vergossen wird. Und dann war es besonders wichtig, dass damals ein Tier geopfert wurde, das männlich war und das makellos war. All das sind Hinweise auf den Herrn Jesus Christus. Dass er männlich war, war ja jetzt nicht so schwer zu erfüllen. Aber diese Makellosigkeit, das bezieht sich darauf, dass der Herr Jesus Christus keine Sünde hatte. Dass er rein war, dass er nicht gesündigt hatte, dass er vollkommen war. Und da gibt es noch viele andere Bilder im Alten Testament, die so durch den Herrn Jesus Christus erfüllt wurden. Und auch hier gibt es wieder eine Vielzahl, die wir heute gar nicht alle nennen können. Ich möchte nur mal einige stellvertretend nennen. Zum Beispiel, die Schlange wurde in der Wüste erhöht, damit die, die auf sie blicken, geheilt werden. Das ist ein Bild, das auf den Herrn Jesus Christus angewandt wird. Wir lesen es auch in Johannes im 3. Kapitel. Oder das Passahlamm. Siehe, das Lamm Gottes, hat Johannes der Täufer gerufen und hat natürlich Jesus damit gemeint. Und genau in dem Moment, als der Herr Jesus Christus starb, in diesem Moment wurden auch die Passahlämmer geschlachtet als Symbol für die alttestamentliche Vergebung und Befreiung. Und hier ist das wahre Passahlamm, der Herr Jesus Christus, gestorben. Das sind nur wenige Beispiele. Wie gesagt, wir haben nicht die Zeit, sie alle zu betrachten. Aber diese Bilder und Vorschattungen der Heiligen Schrift sind in Christus alle erfüllt. Und deshalb konnte er ausrufen, es ist vollbracht. Ein fünftes, das Opfer. Als der Herr Jesus Christus sagte, es ist vollbracht, meinte er damit, das einzige für Gott annehmbare Opfer ist gebracht. Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum die Israeliten täglich, jeden Morgen, jeden Abend diese Opfertiere darbringen mussten? Was war der Sinn davon? Warum immer wieder neu, warum jeden Tag neue Opfer? Und dann zu den Festen, Unmengen von Tieren wurden geschlachtet, immer wieder neu. Der Grund liegt darin, dass dieses alles keine vollkommenen Opfer waren. Sie wurden zudem von unvollkommenen, also sündigen Priestern dargebracht. Diese Millionen Opfer und Millionen Liter Blut, die im Laufe der Geschichte dargebracht wurden, konnten keine Sünde wegnehmen. Sie konnten den heiligen Gott nicht wirklich zufriedenstellen. Sie konnten den Zorn Gottes nicht stillen. Jesu Tod am Kreuz war ein Opfer. Jesu Tod am Kreuz ist ein einmaliges Opfer. Und als der Herr Jesus am Kreuz starb, brachte er sich selbst als einmaliges, vollkommenes und abschließendes Opfer dar. Der Hebräerbriefschreiber sagt dazu in Hebräer 9, Vers 11 folgende: Als aber der Christus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh, denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Also hier macht der Schreiber deutlich, dass all diese Opfer im Alten Testament nicht ausreichten, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Aber dieses eine Opfer des Herrn Jesus Christus, dieses makellose Opfer, dadurch hat er eine vollkommene und ewige Erlösung vollbracht. Als der Herr Jesus Christus ausrief, es ist vollbracht, machte er deutlich, dass er das einzig notwendige Opfer dargebracht hat und der alttestamentliche Opferdienst damit erfüllt ist. Kein weiteres Opfer ist mehr nötig, kein weiteres Opfer ist auch möglich. Das von dem heiligen Gott geforderte Opfer ist gebracht. Ein sechstes. Der Herr Jesus Christus sagte, es ist vollbracht und meinte damit, ich habe den Sieg errungen. Sehen so Sieger aus? Ja, so sieht der größte Sieger aus. Zu Lebzeiten Jesu widerstand der Herr Jesus Christus mehrfach den Versuchungen und Anfeindungen des Teufels. Der Teufel wollte den Herrn Jesus Christus zur Sünde und zum Abfall von Gott verführen. Er bat ihm unter anderem die Weltherrschaft an, ohne dieses Leiden und ohne dieses Sterben. Der Herr Jesus widerstand. Aber am Kreuz hat der Herr Jesus Christus die feindlichen Mächte entwaffnet und gerade durch seinen Tod hat er dem Teufel die Macht errungen und den größten Sieg der Weltgeschichte errungen. Und damit erfüllte er das, was Mose, was im dritten Kapitel des ersten Buches Mose bereits über ihn als Erlöser angekündigt wurde. Wir hatten davon gerade in dem letzten Gottesdienst auch gehört und wir werden nochmal davon hören. Ich zitiere 1. Mose 3, Vers 14. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja, Jesus ging ans Kreuz. Jesus ist am Kreuz gestorben und doch hat er dort den allergrößten Sieg errungen. Durch den Sündenfall hatte der Teufel die Weltherrschaft, die Macht über die Menschen. Er wurde der Fürst dieser Welt und herrschte nach Epheser 2 über die Menschheit. Diese Herrschaft wurde dem Teufel hier am Kreuz durch den Herrn Jesus Christus entrissen. Was aussah wie eine Niederlage, versetzte dem Teufel den Todesstoß. Der Ausruf, es ist vollbracht, ist der Siegesruf Jesu über den Feind und die Proklamation seines Sieges. Siebtens. Der Herr Jesus Christus sagte, es ist vollbracht und meinte damit, das Erlösungswerk ist vollbracht. Und damit können wir das bisher Gesagte auch zusammenfassen. Der Herr Jesus Christus meinte mit dieser Aussage, das Erlösungswerk ist vollbracht. Ich habe alles getan, was nötig ist, um Sünder zu erlösen. Ich habe alles getan, was nötig ist, um sündige Menschen mit dem heiligen Gott zu versöhnen. Ich habe alles getan, es ist vollbracht. Sein Leben war vorbildlich, er hat niemals gesündigt, er war Gott immer gehorsam, aber das allein reichte nicht. Er musste leiden, er musste sterben, er musste sich selbst als lebendiges Opfer Gott darbringen. Er musste sein Leben hingeben. Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, also durch seinen Tod am Kreuz, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Nun konnte der Herr Jesus proklamieren und ausrufen, was bereits durch den Propheten Daniel angekündigt wurde. Kapitel 9, Vers 24, da steht: Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Und dann später heißt es: Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Diese Verheißung des Propheten Daniel, der auf das endgültige Heil hingewiesen hat, ist hier durch den Herrn Jesus Christus erfüllt. Als der Herr Jesus Christus ausrief, es ist vollbracht, rief er das Evangelium der Gnade Gottes einer verlorenen Welt entgegen. Mit diesem Opfer wurde der Zorn des heiligen Gottes gestillt und eine vollkommene und ewige Erlösung für Sünder ausgerufen. Wir haben jetzt bis zu diesem Punkt 7 Gedanken zu dieser Aussage vertieft. Ich bin mir bewusst, dass mit Sicherheit noch viel mehr in dieser Aussage steckt. Und was aber deutlich wird, ist die Einzigartigkeit des Herrn Jesus Christus und die Einzigartigkeit dieses Opfers. Das ist das einzige Opfer, durch das Menschen gerettet werden können. Aber lasst uns an dieser Stelle über die Bedeutung für uns nachdenken. Was bedeutet das? Das ist vollbracht für dich und für mich. Und vielleicht sollten wir mal einen kleinen Moment innehalten und wirklich darüber nachdenken. Denk mal darüber nach, über diese Frage. Was bedeutet das für mich? Was hat das in meinem Leben verändert? Oder was sollte es in meinem Leben verändern? Ist es bei mir angekommen, dieses Es ist vollbracht? Kann ich sagen, ja, es ist für mich vollbracht, er hat es für mich getan? Denkt ruhig darüber nach, vielleicht auch noch mal ein bisschen im Lauf dieses Tages. Da gibt es ja genügend Zeit hoffentlich. Was ist die Bedeutung? Die Bedeutung finden wir unter anderem in dem bekannten Vers im Johannesevangelium 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es ist vollbracht. Weißt du, was dieser Ausruf Jesu bedeutet? Es bedeutet, dass er gerade, als er das ausgerufen hat, das eine Opfer gebracht hat, das dich und mich mit dem lebendigen Gott versöhnt. Es ist so wichtig, dass wir den Kern und die Tragweite dieser Aussage verstehen. Und deshalb möchte ich noch mal kurz einige Dinge zusammenfassen. Unser Gott ist ein heiliger Gott. Er ist vollkommen rein. Keinerlei Finsternis ist in ihm. Das ist die eine Botschaft, die eine große Botschaft der Bibel. Und die andere große Botschaft der Bibel lautet, alle Menschen sind Sünder. Kein Mensch genügt den Anforderungen dieses heiligen Gottes. Kein Mensch kann vor diesem heiligen Gott bestehen. Kein Mensch kann irgendetwas tun, um in die Gegenwart Gottes zu kommen oder auch die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Wir haben das betrachtet jetzt, als wir das erste Buch Mose ansehen, wie die Sünde in die Welt kam und was durch die Sünde passiert ist. Und wir werden das noch weiter betrachten. Aber durch den Sündenfall sind alle Menschen von Gott getrennt. Der Sünder steht unter dem Zorn Gottes, unter dem gerechten Zorn Gottes. Und dann gibt es eine dritte Botschaft der Bibel, die Botschaft der Versöhnung. Und das ist der Kern von diesem heutigen Tag. Das ist der Kern von dieser Aussage, es ist vollbracht. Dieser heutige Text gibt uns die Antwort auf diese Misere. Gott selbst bietet eine Antwort auf dieses Problem. Und das ist die Kernaussage unserer heutigen Betrachtung. Gott selbst löst das Problem. Gott möchte nicht, dass Menschen von ihm getrennt sind. Gott möchte Menschen retten. Gott offenbart diesen Plan und die genauen Umstände dieser Rettung fortschrittlich, also immer mehr. Gott selbst führt diese Rettung aus. Und es geschieht dadurch, dass Gott Mensch wird. Und dass dieser Gott Mensch, Jesus Christus, ein vollkommenes Opfer bringt. Gott selbst, der Sohn, bringt sich Gott zum Opfer dar. Und dieses eine Opfer still den Zorn des heiligen Gottes gegen den Sünder. Erkennst du, dass dieser Ruf Jesu, es ist vollbracht, die Antwort auf deine größte Not im Leben ist? Nämlich die größte Not, dass der Sünder von Gott getrennt ist? Und dass durch diesen Aufruf, es ist vollbracht, Hoffnung vermittelt wird? Heil verkündigt wird. Gottes Sohn bringt sich selbst zum Opfer, um uns mit Gott zu versöhnen. Noch einmal, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und darüber müssen wir nachdenken, das müssen wir bedenken. Das ist so zentral wichtig. Wichtiger als alles andere in dieser Welt ist, dass wir das für unser Leben, für uns selbst begreifen und dass wir die nötigen Schlüsse ziehen. Vielleicht dachtest du bisher, du könntest durch gute Werke und gute Taten den Weg zum Himmel verdienen. Du dachtest, ich bin doch ein guter Mensch und Gott wird schon mit mir zufrieden sein. Ich habe früher auch so gedacht. Ich dachte, irgendwie durch religiöse Übungen, durch irgendwelche Praktiken könnte ich zu Gott kommen. Aber das glaube ich heute nicht mehr. Ich weiß, es geht nicht. Wie erbärmlich sind unsere Bemühungen, als sündhafte Menschen einem heiligen Gott gefallen zu wollen. Da braucht es mehr als ein paar gute Werke oder ein paar fromme Übungen. Es braucht ein Opfer, das uns wirklich versöhnt. Ich hatte vor einigen Wochen mit einer älteren Frau gesprochen, die schon sagte, ich glaubte schon immer an Gott und an Jesus. Und ich habe auch nicht in Zweifel gezogen, dass er am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist. Aber dann sagte sie etwas Interessantes. Aber ich wollte mein ganzes Leben lang durch meine Frömmigkeit Gott gefallen. Durch meine Gebete, durch meine Gottesdienstbesuche, durch meine Dinge, die ich getan habe, durch meine guten Dinge, wollte ich mir mein Heil doch verdienen. Und das fand ich eine sehr interessante Aussage. Und schaut, wenn wir auf der einen Seite die Heiligkeit Gottes erkennen und wenn wir auf der anderen Seite unsere eigene Sündhaftigkeit, unsere eigene Verlorenheit erkennen, dann werden wir auch sehen, dass diese guten Werke, die wir versuchen, vor Gott anzubringen, nicht sind. Das genügt nicht, um vor einem guten oder vor einem heiligen Gott zu bestehen. Wenn Jesus ausruft, es ist vollbracht, dann heißt diese Aussage, ich habe es vollbracht. Also Jesus Christus hat es vollbracht und dazu gibt es nichts mehr dazu zu tun. Keine guten Werke, die ich noch dazu draufsetzen muss oder kann. Das geht nicht. Jesus hat alles vollbracht. Aber vielleicht gehörst du auch zu der anderen Gruppe von Menschen und du fragst dich, ob dieses Opfer Jesu wirklich für deine Rettung ausreicht. Du bist dir bewusst, dass du viele Sünden in deinem Leben begangen hast und du fragst dich, ob auch dieses Opfer ausreicht, um deine Sünden zu vergeben. Du bist unruhig, weil du erkennst, dass du jetzt und niemals den Anforderungen des heiligen Gottes genügen kannst. Und dann können wir nur sagen, das ist die Botschaft dieses Verses. Es ist vollbracht. Gerade dafür ist Christus gekommen, um Sünder selig zu machen. Gerade deshalb hat Christus sein Leben gegeben, weil es keine andere Möglichkeit gibt und weil jeder diese Erlösung notwendig hat. Sag es und hör es immer wieder. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Neben Jesus wurde ein anderer Mann gekreuzigt, der wirklich ein Verbrecher war. Und auch wenn es hart klingt, dann können wir sagen, er hat dort am Kreuz seine gerechte Strafe verdient. Er hat das bekommen, was er verdient hat. Und dieser Mann, dieser Schwerverbrecher, sagte zu Jesus, gedenke an mich. Und Jesus sagte, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Selbst dieser Mann, der so viel verbrochen hat, der durfte in diesem Moment erfahren, dass Jesus ihm die Schuld vergibt und dass das, was Jesus getan hat am Kreuz, dass dieses Opfer ausreicht, damit dieser Verbrecher ans Kreuz kommt. Der Herr Jesus Christus ist gestorben für jede Sünde. Es gibt keine Sünde, die für dieses Opfer zu groß wäre. Dieses Blut sühnt oder hat die Kraft, jede Sünde zu sühnen. Egal wie schlimm, egal ob sie in der Vergangenheit begangen wurden oder ob sie noch in der Zukunft liegen. Auch für deine zukünftigen Sünden wird es kein anderes Opfer geben, als dieses eine Opfer, das der Herr Jesus Christus ein für allemal dargebracht hat. Das Evangelium besteht darin, die gute Botschaft besteht darin, dass Gott alles getan hat, dass Christus alles getan hat, dass er die Erlösung vollbracht hat. Lasst uns zum Schluss folgende Frage stellen. Ist wirklich alles getan oder muss ich doch noch etwas tun? Und ich hoffe, wir haben verstanden, dass dieses eine Opfer, das Jesus gebracht hat, vollkommen ausreicht, alles beinhaltet, dass er damit die Schuld für die Sünde vollkommen bezahlt hat. Wir können diesem Opfer nichts hinzutun. Wir können nichts mehr tun, was dieses Opfer ergänzt oder was wir noch, nicht einen Hauch, nicht ein halbes Prozent oder irgendwas, was noch an uns liegt. Alles ist getan. Man kann sich das Heil nicht verdienen, du kannst nichts dazu tun, es ist alles getan. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 2, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Aber ich will die Frage trotzdem nochmal stellen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann gibt es noch eine andere Antwort darauf. Ja, Christus hat alles getan, aber die zweite Frage oder die zweite Antwort auf diese Frage lautet, ja, du musst doch etwas tun. Nicht ein Werk bringen, um dich vor Gott irgendwie gut darzustellen, aber du musst zu dem Herrn Jesus Christus kommen. Du musst an ihn glauben. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Das ist die Antwort, die Paulus einem Gefängniswärter gibt in Apostelgeschichte 16, Vers 31. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Dieses Opfer, das Jesus gebracht hat, ist allgemeingültig. Aber es wird erst dann wirksam, wenn wir zu ihm kommen und unser Vertrauen wirklich in ihn setzen. Bei mir war das so, dass ich erkannt habe, ja, ich bin schuldig vor Gott. Und ich musste aufgeben, mit meinen eigenen Werken vor Gott glänzen zu wollen. Ich musste aufgeben, ja, durch gute Werke oder durch religiöse Übungen Gott gefallen zu wollen. Ich musste einsehen, ja, ich bin schuldig vor Gott. Und ich kann nichts bringen, ich kann nichts tun, was mich in einem besseren Licht darstellen könnte. Aber es gibt einen Ausweg. Und dieser Ausweg ist der Herr Jesus Christus. Und die Schrift sagt, jeder, der sein Vertrauen in ihn setzt, jeder, der an ihn glaubt, der wird gerettet werden. Er wird Sündenvergebung empfangen. Also die Antwort lautet oder könnte ein einfaches Gebet sein, wie wir es auch in der Heiligen Schrift lesen. Gott, sei mir Sünder gnädig. Oder Herr Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünde gestorben bist. Du hast meine Schuld auf dich genommen. Ich glaube, dass du der von Gott gesandte Retter bist. Er allein hat dieses Opfer gebracht. Und das ist allein der Grund, warum wir diesen Tag begehen, warum wir heute hier an die Kreuzigung denken, weil Jesus dieses einmalige, allgültige Opfer gebracht hat, er hat es vollbracht. Er hat am Kreuz alles getan und jeder, der an ihn glaubt, jeder, der zu ihm kommt, der wird gerettet werden, er wird niemanden hinausstoßen. In einem Lied heißt es, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Drum blick nur auf ihn, den der Vater geschickt, der einst auch für dich ward verwund. Wo hat nicht dein Jesus getragen die Schuld, gebüßet am Kreuz auch für dich? Wo floss nicht sein Blut voll erbarmender Huld zur Erlösung für dich und für mich? Dein Weinen und deine Gebete sind's nicht, wodurch du mit dem Gott wirst versöhnt. Das Blut deines Heilands befreit vom Gericht, er ist's, der mit Gnade dich krönt. O zweifle nicht länger, o glaube es gewiss, du hast nun sonst nichts mehr zu tun. Dein Jesus, er trat auch für dich in den Riss, in ihm kannst du seliglich ruhen. So nimm denn mit Freuden, was Jesus dir schenkt, er gibt dir das ewige Heil. O glaube es gewiss, o ergreif es noch heut, so bleibt es dein ewiges Teil. Amen.